Reingehört, ein Podcast der VRM.
Deutschland trägt wieder Schwarz und Weiß. Die diesjährige Europameisterschaft im Fußball läuft auf Hochtouren und bereitete den deutschen Fans bereits ein Wechselbad der Gefühle. Doch sie wirft auch kritische Fragen auf. Ist eine EM in Corona-Zeiten überhaupt tragbar? Wurde im Fall Eriksen von den Medien richtig reagiert? Und wie arbeiten Sportredakteure überhaupt? Wir haben Reingehört. Und damit herzlich willkommen zur neuesten Folge von Reingehört. Mein Name ist Lea Hellbach und ich sitze heute hier mit Tobias Goldbrunner. Er ist Gesamtsportchef der VRM und war nicht nur bei den beiden Deutschlandspielen in der Allianz Arena in München dabei, sondern erlebt den EM-Stress der Sportredaktion momentan hautnah mit. Hallo Tobias.
Hallo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht erzählst du unseren Hörern erst einmal, wie groß war denn deine Vorfreude auf die EM? Beziehungsweise hat man als Sportredakteur überhaupt Vorfreude auf die großen Turniere oder ist das eher Stress?
Sowohl als auch, aber das macht ja gerade den Job so spannend. Also ich würde sagen, so auf so einer Skala von 1 bis 10 war es eine gute 7. Ja. Man hat sich vor allen Dingen auch deshalb mal gefreut, einfach mal wieder in diesen schweren Zeiten, die alle ja hinter sich haben, auch mal wieder so ein sportliches Großereignis zu haben, wo man sich auch auf den Sport fokussieren und konzentrieren kann. Und von daher, wir haben uns sehr, sehr gefreut und waren natürlich auch sehr gespannt, wie eine EM unter diesen Bedingungen. Ich meine, in 11 Ländern, das wäre an sich schon schwierig, aber wie läuft das während Corona ab?
Bist du denn Deutschland-Fan oder beziehungsweise darf man als Redakteur überhaupt Fan sein?
Das ist eine sehr gute Frage wirklich. Also man merkt schon, dass man sich natürlich dann immer auch mal kurz freut, auch jetzt als dann gegen Portugal die Tore fielen, aber nach 1-2 Sekunden ist es wieder abgehakt und man fokussiert sich auf den Job. Das gehört dazu, du musst absolut neutral und objektiv berichten und ja, von daher, klar, man kann ein bisschen Fan sein, aber während man schreibt, während man Fragen stellt, während man berichtet, sollte man das definitiv hinten anstellen.
Du warst ja auch, habe ich ja eben schon erwähnt, in München in der Allianz Arena bei beiden Spielen jetzt dabei. Mhm. Das waren ja wirklich zwei auf unterschiedliche Arten nervenaufreibende Spiele. Einmal definitiv. Die Niederlage gegen Frankreich und dann der Sieg gegen Titelverteidiger Portugal. Wie hast du denn die beiden Spiele in München erlebt?
Also es war wirklich sehr, sehr, sehr interessant, dort die beiden Spiele zu erleben. Was mir beim ersten Spiel sofort aufgefallen ist, war einfach wieder diese Stimmung, die in der Allianz Arena geherrscht hat. Ich meine, es waren nur 14.000 Zuschauer da. Aber nach 1,5 Jahren Geisterspielen, ich habe viele miterlebt, fast jede Woche war ich ja unterwegs mit den Bundesliga-Clubs hier aus der Region. Und dass wieder einfach mal was los war, dass es laut war und das hat große Freude bereitet und Spaß bereitet. Spielerisch war es natürlich klar, die Deutschen haben im ersten Spiel gegen Frankreich ein bisschen zu viel Respekt gehabt, glaube ich. Und dadurch auch letztendlich sich da nicht ganz so viel Mut gehabt, um ihre Qualitäten zu entfalten. Und man hat ja jetzt im zweiten Spiel gesehen, wozu die Mannschaft in der Lage ist. Ich meine, Joachim Löw, der alte Sturkopf, er hat seine Taktik und sein Personal beibehalten. Er hat ein paar Nuancen verändert, hat die Außen ein bisschen höher angreifen und attackieren lassen. Ja, und auf einmal lief das. Ich meine, klar, Portugal, die waren auch nicht in Bestform. Ich glaube, denen verliert es 1-0 zu früh gefallen. Die waren einen Tick zu arrogant sogar vielleicht danach und dachten, okay, wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber die Deutschen haben ihre Qualitäten voll ausgespielt und haben gezeigt, was in ihnen steckt und was sie auch während dieser EM noch zeigen können. Ja. Klar, Deutschland ist in meinen Augen immer noch nicht einer der Titelfavoriten, aber mit solchen Leistungen kann man durchaus ins Halbfinale vordringen. Und auch da hast du wieder im Stadion gemerkt, die Leute, die freuen sich, die haben Spaß dran. Die Stimmung war wirklich hervorragend. Besser geht nicht. Und von daher, das waren zwei sehr, sehr intensive Spiele und haben Lust auf mehr gemacht.
Jetzt hatten wir ja beim ersten Spiel auch diesen Vorfall mit Greenpeace. Wie erlebt man sowas im Stadion? Also was hast du da gedacht, als das passiert ist?
Im ersten Moment dachten viele von uns, es sei irgendwie ein Teil von der Show. Ich meine, es war das erste Spiel für die Deutschen und man dachte, okay, da wurde ein bisschen was organisiert. Und auf einmal, als der so unkontrolliert dann in die Zuschauerränge geflogen ist, das war wirklich ein Schockmoment. Weil klar, ich habe den 11. September noch vor Augen, ne? Immer und immer wieder. Das hat mich damals sehr geprägt und solche Momente, die kommen dann sofort wieder. Und dann denkst du dir, oh Gott, hoffentlich passiert dir jetzt nichts, weil du bist dem Ganzen ja auch schutzlos ausgeliefert.
Ja.
Und das ist auch immer wieder erstaunlich. Ich meine, es wird ein unfassbar hoher Sicherheitsaufwand betrieben. Ja? Also es waren ja alleine bei dem ersten Spiel schon in der Stadt 1.000 Polizisten unterwegs, rund um die Arena, hohe Präsenz. Mein Auto, ich durfte ja dort in der Tiefgarage von der Arena parken, mit Metalldetektoren wurde das untersucht. durchsucht, Kofferraum wurde gecheckt mit Hunden, alle meine Taschen wurden durchsucht. Du musst bei der UEFA musst du einen unfassbar intensiven Akkreditierungsprozess durchlaufen. Das wird dann mit LKA, BKA wird es gecheckt. Also da wird sogar geguckt, ob dein zweiter Vorname, dass du den richtig angibst. Ja. Okay. Bei den französischen Kollegen mussten die Accents stimmen. Also da wird auf jedes Mini-Detail geachtet. Und dann passiert sowas, womit eigentlich kaum einer mehr gerechnet hat. Und ja, das war schon ein Schock für uns, aber man muss sagen, die Security dort vor Ort hat sehr gut reagiert, hat den Mann dann noch abgeführt. Und klar, es hat gezeigt, dass wir immer wieder und dass wir wieder verwundbar sind jederzeit, dass du keinen perfekten Schutzschirm bilden kannst. Ja, von daher waren natürlich alle froh, dass nichts passiert ist.
Ja. Das war ja auch für den Mann sehr gefährlich. Also es hat ja nicht mehr viel gefehlt, dass er auch abgeschossen worden wäre. Hat ja nur durch die Aufschrift Greenpeace davon abgehalten, ja, auf ihn zu schießen.
Das ist mir so ein, zwei Tage später dann erst so bewusst geworden, ne? Dass da wirklich Scharfschützen im Einsatz, ja, sind. Ja? Das ist, das zeigt uns, welcher Aufwand da betrieben wird. Und ich wäre nicht überrascht gewesen, wenn man dann auch quasi zu diesem Mittel der Wahl gegriffen hätte. Mhm. Ich glaube, er hat einfach auch unterschätzt, dass da eine Spider-Cam ist. Er dachte, er landet vielleicht relativ entspannt dort. Das ist natürlich dann nicht passiert. Dadurch ist es für ihn noch problematischer geworden. Und ich glaube, er hat auch nicht damit gerechnet, dass er das auch mit seinem Leben hätte bezahlen müssen, vielleicht sogar.
Ja. Ja. Und dann ist ja beim Spiel, es war natürlich unglücklich mit dem Eigentor von Mats Hummels, mhm, und dann folgte die Niederlage für Deutschland. Wie fühlt man sich denn als Redakteur im Stadion bei einer Niederlage und auch bei einem Sieg?
Also es ist ja tatsächlich so, du sitzt dort und während der zweiten Halbzeit bist du eigentlich schon am Schreiben. Ne? Also ich meine, klar, wir produzieren dann für Print und für Online. Und du versuchst natürlich noch wirklich dann alle, also möglichst viele Printausgaben auch zu erwischen. Ja? Das heißt, du musst mit Schlusspfiff musst du den Text fertig haben. Und der geht dann wirklich zwei, drei Minuten später dann schon in den Druck. Das heißt, du hast gar keine Chance, deinen Emotionen da auch irgendeinen Freiraum zu geben. Klar, du denkst dir im Moment, das ist natürlich schade, dass es so ein, mhm, schlechter Start ist, aber du denkst dann eigentlich eher schon pragmatisch. Was heißt das jetzt für deinen Bericht, für deinen aktuellen, für die nächsten Tage? Wie geht das weiter? Welche Facetten musst du beleuchten? Wohin, welche Richtung musst du kommentieren? Mit welchen Leuten musst du darüber sprechen? Also du betrachtest es eigentlich, man kann schon sagen, sehr nüchtern und ganz klar fokussiert auf deinen Job.
Ja. Vielleicht kannst du das unseren Hörern nochmal genau erklären, wie denn so eine Berichterstattung bei so einem Spiel abläuft.
Ja, sehr gut. Wir sitzen im Stadion quasi mit unseren Laptops und dann, wie gesagt, während der zweiten Halbzeit fängst du dann schon mal an, den Bericht zu schreiben. Du musst den dann natürlich in zwei, drei verschiedenen Varianten schon mal so ein bisschen gedanklich entwerfen. Du fängst dann schon mal mit dem Mittelteil an, mit den spannendsten Szenen. Und machst dann quasi den Einstieg, machst du dann ganz zum Schluss. Ja? Weil ich sag mal so, wenn jetzt vielleicht noch das 1-1 gefallen wäre, hast du natürlich, dann brauchst du einen anderen Einstieg. Ja? Mhm. Und das kann ja auch mal in der 90. plus 2 fallen. Und ja, dann, wenn der Schlüssel verfolgt ist, dann gibst du quasi den Text weg. Ja? Dann hast du noch einen Kollegen in der Redaktion, der schaut dann drauf. Das wird dann sofort online gestellt, auch auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen gepostet. Und wir haben jetzt, glaube ich, bei dem Frankreich-Spiel, das Beispiel hast du ja genannt, haben wir um 22 Uhr, ich glaube 57 war das Spiel vorbei, die hatten ja noch 6 Minuten Nachspielzeit, mhm, und dann hat der Kollege es nochmal gecheckt, 2 Minuten lang, und dann ging es um 22.59 Uhr dann zur Druckerei und ja, um 23 Uhr mussten dann wieder 2 große Ausgaben gedruckt werden. Ja. Das heißt, es ist schon immer wirklich eine kleine Zitterpartie tatsächlich, dass du alle großen Ausgaben dann noch erwischst, weil wir drucken ja in der VRM, wie viele Zuhörer ja bestimmt wissen, 25 Ausgaben pro Nacht, das sind über 300.000 Zeitungen. Damit fangen wir schon um 20 Uhr an und die letzte wird um 1.20 Uhr gedruckt. Dementsprechend erwischst du dann natürlich nicht alle, aber du versuchst die meisten schon zu erwischen. Ja.
Also kommt man schon auch manchmal mit der Andruckzeit in die Bredouille, gerade bei Nachspielzeit oder auch Elfmeterschießen, das kann ja auch passieren.
Das stimmt. Ja. Also jetzt klar, du hast noch Trinkpausen dazu, ne? Die Nachspielzeit allein jetzt auch durch den VAR wird auch immer länger. Das musst du alles mit einberechnen. Das wird ganz schön knapp. Und klar, wenn dann Elfmeterschießen letztlich kommt, sogar auch schon bei einer Verlängerung, dann erwischen wir manche großen Ausgaben leider nicht mehr. Das ist dann in der Tat das, was einem unfassbar leid tut, weil man betreibt hohen Aufwand. Man weiß, die Leute, die interessieren sich auch dafür. Ja, und man muss dann tatsächlich auch am nächsten Tag dem einen oder anderen erklären, warum jetzt in seiner Ausgabe kein aktueller Bericht ist. Aber wir haben ja ein aktuelles E-Paper, wir haben aktuelle Online-Berichterstattung und wir liefern am nächsten Tag, und das interessiert die Leute auch genauso sehr, Analysen, Kommentare und so weiter. Aber klar, die Andruckzeiten, die sind für uns Sportler, die sind eine große Herausforderung. Ja.
Wie verändert sich denn unser Sportteil während der EM generell in der Zeitung?
Ja, sehr massiv, sehr massiv. Wir haben ja zu Großereignissen, jetzt zu einer EM, produzieren wir jeden Tag 6 Seiten EM extra. Während normalen Zeiten haben wir ja 1 bis 2 Seiten Sport, also Mantelsport, den wir so nennen, mit überregionalen Ereignissen, wo ja dann auch Tour de France, Formel 1 und so weiter draufsteht. Und das sieht man dadurch dann schon, dass wir quasi von 1, 2 auf 7 dann hochgehen, weil wir haben ja immer noch eine sogenannte Restsportseite. Das heißt, es ist schon ein großer Aufwand, den wir da betreiben. Ja? Das heißt, wir gründen ein extra EM-Team mit 8 bis 10 Kollegen, die da jeden Tag mit im Einsatz sind in verschiedenen Schichten, fangen früh morgens an mit der Planung. Das geht dann bis nachts um 12, 1 teilweise auch, wo die Kollegen im Einsatz sind. Das heißt, ja, Mediengestalter kommen auch noch dazu, weil die Seiten sollen auch möglichst schön aussehen. Also dadurch wird der Sportteil schon ja, sehr stark verändert. Ja.
Gibt es sowas denn auch bei, wahrscheinlich bei der WM auch, und gibt es sowas auch bei Olympia?
Definitiv, ja. Kaum ist die EM ja jetzt im Juli vorbei, beginnt ein paar Tage später ja schon dann Olympia in Tokio. Und dort werden wir auch ein Olympia-Extra haben. Das wird dann jeden Tag 4 Seiten umfassen. Werden dann aber auch größere Teile der Berichterstattung auch im Lokalsport wiederum haben. Denn wir haben ja dort einen starken Fokus auch auf Sportler. Wir haben ja aus der Region, ob das jetzt aus Mainz Niklas Kaul zum Beispiel ist oder aus dem südhessischen Bereich Patrick Franziska, Timo Bolle und so weiter, über die wir ja auch sehr intensiv berichten werden. Das heißt, dort wird natürlich auch ein großer Raum im Lokalsport denen quasi auch noch eingeräumt. Aber es wird auch dieses große Olympia-Extra definitiv auch wieder geben.
Wie siehst du denn als Sportredakteur die momentane Leistung der deutschen Mannschaft und was ist deine Prognose?
Ja, wenn man das wüsste, ja. Natürlich sehr schwer zu sagen. Ja. Also das Portugal-Spiel, muss ich sagen, das hat schon gezeigt, wozu die Mannschaft in der Lage ist. Ne? Also, dass sie wirklich alle an einem Strang ziehen können, ja, dass sie in der Offensive auch mit Müller, Gnabry, Havertz, das sind alles Weltklasse-Spieler, ja. Wenn die zünden, dann kann da vorne die Post abgehen, ja. Joshua Kimmich hat sich jetzt mit seiner Situation auf der rechten Seite ganz gut abgefunden. Robin Gosens, der Shootingstar, ja, hat gezeigt, wie unfassbar torgefährlich er auch sein kann, ja. Und du hast eine super 6 mit Gündogan und auch mit Kroos, ja. Das kann nach vorne sehr gut funktionieren, und ich glaube auch, dass die Deutschen, sie haben 2018 den Fehler gemacht, haben im letzten Spiel Südkorea unterschätzt, ja, sind dadurch gescheitert. Ich glaube, die Ungarn, die sind gut, aber definitiv werden die Deutschen sie schlagen. Ja. Ungarn hat dann auch nicht mehr den Heimvorteil. Ab der K.O.-Runde ist dann, glaube ich, alles möglich. Ja. Und da trifft man auf Mannschaften wie England, Italien, die auch eine super Offensive haben, ja, und was man leider gesehen hat, dass die deutsche Mannschaft immer noch eklatante Probleme in der eigenen Defensive hat, ja. Also beim 0:1, man wurde ganz klassisch ausgekontert, ja, und auch beim 2:4 nach dem Standard wieder ganz schlecht verteidigt, und da war die deutsche Mannschaft sehr wackelig wieder hinten, und hätte Renato Sanchez nicht den Pfosten getroffen, sondern hätte das Ding reingemacht, dann wäre es auf einmal 3:4 gewesen, und dann hätte so ein Spiel auch in der Schlussphase nochmal kippen können, ja. Also da haben die Deutschen auf jeden Fall bei den Standards Probleme, sie haben Geschwindigkeitsnachteile, und das kann gegen große Mannschaften schon extrem schwer werden. Ja? Aber ich bin der Meinung, Halbfinale ist drin.
Mhm. Wenn die deutsche Mannschaft jetzt gegen Ungarn ein Unentschieden spielt, würde das ja auch reichen. Das ist aber ja nicht immer so gewesen, dass auch der Dritte in der Gruppenphase weiterkommen kann, also die besten Dritten aus der Gruppenphase. Denn es sind ja seit 2016 24 Teams statt 16. Dadurch qualifizieren sich ja vielleicht auch Mannschaften, die nicht zur, ich sag mal, Spitze gehören. Hat sich dadurch was geändert? Also hat sich was in der Spielweise geändert? Verwässert vielleicht sogar das Turnier dadurch?
Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Wir haben das auch die Tage wieder sehr kontrovers bei uns in der Redaktion diskutiert. Ich sag mal so, also dass mehr Mannschaften mit dabei sind, finde ich persönlich, tut dem Turnier sogar gut. Weil du hast, ich nenne es jetzt mal so Exoten wie Finnland, die total viel Spaß machen, ja. Und auch noch andere Mannschaften, Nordmazedonien wäre vielleicht auch so ein Kandidat gewesen. Gut, die sind jetzt leider ausgeschieden. Aber da sind Teams dabei, ja, da freust du dich einfach. Also bei den Finnen, ich war begeistert bei der Nationalhymne, wie den Stand wirklich, das Lächeln, das breite Grinsen ins Gesicht war quasi geschnitzt und da siehst du einfach, was für Spieler von so einem Once-in-a-Lifetime-Erlebnis, wie die da auch von zehren und wie viel Freude die bereiten, ja, und das ist einfach schön zu sehen. Natürlich hast du dann auch wiederum Spiele, die jetzt nicht ganz so hochklassig sind, ne? Ich meine, klar, die Mannschaften, die mauern, die stehen dann mit 11 Spielern am eigenen 16er und das ist natürlich dann nicht gerade das Attraktivste, was du dir für ein Fußballspiel vorstellen kannst, ja. In dem Fall war so, ich glaube, die Leute haben sich gefreut, die auf jedes Spiel verfolgen es auch mittlerweile echt viele. Also von daher, ich glaube, letztendlich unterm Strich ist es schön, dass so viele Mannschaften dabei sind. Der Modus, dass nur die vier besten Dritten weiterkommen und du quasi erst jetzt dann am Mittwoch um 23 Uhr, nachdem die Gruppe F dann vorbei ist, weiß, wer letztendlich weiterkommt, den finde ich sehr unglücklich. Weil du hast jetzt Mannschaften, die müssen ein, zwei Tage abwarten und du bist vielleicht mit 4 Punkten und nur weil du eine schlechtere Tordifferenz hast, kommst du nicht so weit wie eine andere Mannschaft, die auch 4 Punkte hat, aber in einer ganz anderen Gruppe gegen ganz andere Gegner gespielt hat. Also das finde ich nicht sehr gelungen. Das, von daher, das ist nicht fair, muss man schon sagen, ja.
Könnte es nicht auch passieren, dass gerade größere Mannschaften dann in der Gruppenphase ein bisschen die defensive Spielweise fahren?
Also du musst natürlich schon darauf achten, dass du vielleicht, oder man merkt, dass viele jetzt nicht das ganz große Risiko gehen. Ja. Aber ich glaube schon, dass die meisten Mannschaften eigentlich so gespickt sind mit Offensivspielern, dass sie das auch entfalten müssen und da nicht irgendwie künstlich mauern. Ja. Aber klar, Frankreich wählt zum Beispiel auch immer wieder diese Taktik, ja, fährt auch sehr gut damit, weil die wissen, ihr Umschaltspiel ist so unfassbar gut, ja, wenn Pogba, Mbappé und Griezmann, wenn die einmal ins Laufen kommen, dann funktioniert das. Ja. Die Portugiesen wissen auch, dass sie mit Ronaldo einfach so unfassbar schnell nach vorne agieren können, dass das natürlich dann auch funktionieren kann. Ja. Von daher, ja, ich glaube, die meisten werden weiterhin den gesunden Mittelweg wählen. Ja. Aber diesen ganz klassischen Hurra-Fußball, diesen Angriffsfußball, lieber ein 4-3 als ein 1-0, ich glaube, das wird es jetzt in dieser Form nicht zwingend geben. Ja.
Du hast ja eben die Finnen schon erwähnt. Beim Spiel Finnland gegen Dänemark gab es ja dann einen ziemlich erschreckenden Vorfall. Der dänische Spieler Christian Eriksen ist ja auf dem Spielfeld zusammengebrochen und hatte einen Herzstillstand, musste noch vor Ort reanimiert werden. Hast du diesen Vorfall live gesehen im Fernsehen?
Ich habe es tatsächlich live erlebt und ich war, glaube ich, genauso schockiert wie alle anderen auch, die es gesehen haben. Im ersten Moment denkst du dir, okay, Verletzung, du kriegst es ja gar nicht so mit. Ja. Dann dachte man, er hat vielleicht seine Zunge verschluckt. Auch da dachte man ja, okay, das können die Mediziner sehr schnell beheben. Und ich glaube, es ging uns allen so, als er dann reanimiert wurde, dann merkst du innerhalb von Sekunden, okay, er kämpft jetzt um sein Leben. Ja. Mhm. Und dann siehst du die Spieler, wie sie Tränen in den Augen haben. Du siehst das Publikum, wie es geschockt ist. Also das war schon eine harte Nummer, muss man sagen. Ja, das will man nicht sehen, das will man nicht erleben. Und ich glaube, wir sind alle sehr, sehr glücklich, dass es Christian Eriksen mittlerweile so hervorragend geht und dass man Mediziner im Stadion hatte, die so perfekt dann auch reagiert haben.
Wie steht es denn momentan um Eriksen? Er ist ja wieder aus dem Krankenhaus raus. Was hat das auch vielleicht für seine Zukunft im Fußball für Folgen?
Ja, also er hat ja jetzt einen Defibrillator eingesetzt bekommen und es gibt ja auch viele Sportler, blind von den Holländern zum Beispiel, der spielt damit und es ist eigentlich davon auszugehen, dass er damit auch weiterhin seine Profikarriere fortsetzen kann. Ja, es wird ja noch ein bisschen diskutiert, ob das in Italien möglich ist, weil dort wird das eigentlich, ist es eigentlich untersagt. Aber ich glaube, da werden die Italiener auch eine Ausnahme machen. Ich wüsste nicht, warum man so einem Superstar das dann auch verbieten würde. Da könnte man diese Regel vielleicht lockern. Es gibt auch die Stabhochspringerin Katharina Bauer, die ja auch früher in Wiesbaden aktiv war, die ja auch damit immer noch Leistungssport betreibt. Also man kann damit weiterhin Leistungssport betreiben. Ich denke, er wird auch vom Körperlichen damit sein Leistungsniveau erreichen. Die große Frage wird natürlich sein, wie gehst du damit mental um? Ja, wenn du weißt, Du hast schon mal so etwas erlebt, ja, und du hast etwas mit deinem Herzen gehabt. Das wird natürlich sehr entscheidend sein, wie sein Umfeld da auch mit ihm jetzt umgeht, wie er mit Experten auch sich darüber austauschen kann, ja, wie seine Familien da aufnimmt. Das wird für ihn sehr schwer vom Kopf her, aber ich glaube, wer ihn kennt, der weiß, dass er ein absolut fokussierter Spieler ist, der so eine tolle Karriere hingelegt hat. Und ja, wir wünschen uns natürlich alle, dass er uns noch viele Jahre viel Freude auf dem Feld bereiten kann.
Es wird ja auch von unserer Seite relativ schnell über den Vorfall berichtet. Wie ist denn dann auf Reporterseite weiter mit dem Vorfall umgegangen worden? Also wie hat man da reagiert?
Ja. Also wir haben direkt entschieden, dass wir sofort eine Meldung machen, weil es ist ein Thema. Die Leute, die es jetzt vielleicht nicht mitbekommen, mal live am Fernseher, die merken, da ist was passiert. Und da wollten wir sehr nüchtern und sehr sachlich erstmal das als Fakt vermelden. Ja, und dann haben wir natürlich dann, als klar war, dass es ihm gut geht, und dass er quasi auch wieder, ja, bei Bewusstsein ist, dass er gut versorgt wird und dass er über den Berg kommt. Dann haben wir entschieden, das auch ganz ein bisschen stärker auch zu kommentieren. Ich habe dann eine Analyse geschrieben, wie ich diesen Abend erlebt habe. War so ein bisschen so eine Art Leitartikel. Das heißt, das Persönliche, was ich dir ja auch gerade erzählt habe, und auch wie man das Ganze erlebt hat, natürlich auch kombiniert mit dem, ja, weshalb ich ja auch geschockt war dann letztendlich, dass das Spiel überhaupt dann fortgesetzt wurde. Ja.
Aber nicht nur wir haben darüber berichtet. Das Fernsehen hat ja auch
Genau.
schnell darüber
Ja.
berichtet. Und es wurde ja auch immer wieder kritisiert, dass die Kameras zu lang auf Eriksen draufgehalten haben. Wie beurteilst du denn den Umgang mit dem Fernsehen von der
Ja.
Situation?
Also großen Respekt vor den TV-Kollegen. Ich finde, die haben dort angemessen reagiert. Ja. Und ich meine, man darf ja nicht vergessen, man befindet sich in einer Live-Situation, in der man mit so etwas nie und nimmer rechnet. Ja. Und von daher, du musst ja überlegen, da sind so viele Kameras drauf, da läuft eine Regie, da hängt so viel dran. Und dann da innerhalb von Sekunden zu überlegen, okay, zeige ich jetzt dieses Bild oder nicht, das ist eigentlich gar nicht möglich. Ja? Weil du merkst ja erst quasi, dass jemand reanimiert wird, wenn man es dann auch sieht während des Live-Signals. Und die Kollegen, ZDF habe ich verfolgt, haben dann ja auch schnell reagiert, ja. Also die haben dann nicht mehr draufgehalten, die haben dann keine Nahaufnahmen mehr gezeigt, ja. Und trotzdem haben sie ja ihren Auftrag zu berichten, fand ich, war auch korrekt, dass sie den auch weiter erfüllt haben, ja. Weil die Leute hat natürlich interessiert, was passiert jetzt dort, wie geht es weiter. Und das haben sie hinbekommen, ohne dass das Ganze voyeuristisch war. Finde ich, haben sie es sehr gut hinbekommen, ja. Und Bellaretti, auch da höchsten Respekt vor dem Kollegen. Er hat auch die richtigen Worte gefunden, beziehungsweise dann irgendwann mal eben keine Worte mehr gewählt. Und sein Schweigen, das war auch genau die richtige Reaktion, ja. Und ich glaube, als Reporter will man nicht in so einer Situation stecken. Ja, man weiß nicht, wie man reagiert. Ich glaube, man kann nur Fehler machen in dieser Situation. Und die Kollegen haben wirklich sehr gut reagiert.
Du hast es ja eben schon ganz kurz angerissen. Das Spiel wurde ja später am Nachmittag noch nachgeholt, beziehungsweise am Abend. Die Mannschaften durften ja selber entscheiden, ob sie noch weiterspielen, haben sich dann dafür entschieden nach einer Nachricht von Eriksen aus dem Krankenhaus. Der Ausweichtermin der UEFA war ja am nächsten Tag um 12. War das deiner Meinung nach richtig, dass die Mannschaften noch weitergespielt haben, beziehungsweise dass der Ausweichtermin am nächsten Tag direkt war?
Also ich habe da eine sehr, sehr klare Meinung dazu. Man hätte das Spiel nie nimmer fortsetzen dürfen. Die UEFA hätte den Spielern ganz klar diese Entscheidung abnehmen müssen. Es ehrt Christian Eriksen, dass er sich gewünscht hat, dass das Spiel weitergeht. Es ehrt auch seine Mannschaft, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen für Christian Eriksen auch spielen. Aber die hatten keine 2 Stunden vorher noch Todesangst. Ja. Und die waren so voller Emotionen, die waren gar nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Und im Nachhinein haben ja auch fast alle Beteiligten, allen voran der Trainer der Dänen, Kasper Hjulmand, hat ja auch gesagt, das war eine falsche Entscheidung von uns. Und die UEFA hätte da einschreiten müssen. Und am nächsten Tag um 12 Uhr, also auch keine 24 Stunden später, ja, einen Ersatztermin anzubieten, ist grotesk und unverantwortlich. Und da hätte die UEFA andere Termine anbieten müssen, hätte sagen müssen, okay, wir setzen das Spiel auch nicht fort, wir nehmen euch diese Entscheidung ab, und hätte einen anderen Termin anbieten müssen, ja. Aber ja, da geht es um Spielpläne, da geht es um viel, viel, viel Geld, da geht es um Übertragungsrechte, und ja, die UEFA hat diesen Weg gewählt. Man kann nur froh sein, dass nichts passiert ist, ja.
Ja, dann wünschen wir Eriksen auf jeden Fall erstmal an der Stelle nochmal alles
Auf
Gute.
jeden Fall, ja.
Bei der diesjährigen EM, was ja auch öfter durch die Medien geht, ist, dass viele politische Statements gemacht werden. Also wir haben zum Beispiel Neuer, der mit der Regenbogenbinde am Arm spielt, was ja jetzt auch durch die UEFA geprüft wurde. Aber auch die Belgier knieten für die Bewegung von Black Lives Matter nieder. Die Russen blieben stehen. Würdest du denn sagen, dass es sich bei der diesjährigen EM um eine besonders politische handelt?
Wie kommen denn diese ganzen Statements bei dir an?
Also ich persönlich finde es gut, dass man auch Farbe bekennt. Ich finde auch die Aktion von Neuer sehr gut, mit der Binde zu spielen. Ich weiß nur nicht, ob man das, also bis zu einem gewissen Grad finde ich das gut. Aber ich glaube, man sollte da einen gewissen Punkt nicht überschreiten und das Ganze nicht zu sehr ins Politische ziehen. Das ist meine Auffassung.
Sehe ich absolut genauso. Teile ich sofort deine Meinung. Ich finde auch, wenn jemand eine Regenbogen-Kapitänsbinde trägt, dann tut man damit niemandem weh. Ja. Aber man setzt ein ganz klares Statement. Ja. Und das finde ich auch sehr, sehr gut, dass Manuel Neuer das macht, dass auch der DFB, der ja oft kritisiert wird, auch absolut hinter dieser Entscheidung steht und dass ja auch die UEFA gesagt hat, okay, wir lassen das mal durchgehen. Ja. Aber ich finde auch, man sollte nicht zwanghaft diese Bühne, die man dann hat, auch nutzen für zu viele Statements auch. Ja. Lieber klein, dosiert, aber sonst ufert es irgendwann mal aus. Ja.
Jetzt musst du dich auch unserer Rubrik Nachgehört einmal stellen.
Ich habe schon viel Schlimmes davon gehört. Nein, ich weiß, ich freue mich schon drauf.
Genau, also ich werde dich jetzt mit drei Aussagen aus der Kommentarsektion unserer Social-Media-Beiträge konfrontieren. Und ja, bist du bereit?
Warte kurz. Ja, kann das gehen.
Nachgehört. Ein User schreibt: Keine Chance aufs Viertelfinale, denn die deutsche Mannschaft hat keine Intelligenz im Mittelfeld.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich finde, man kann durchaus die Meinung haben, dass es vielleicht nicht bis ins Viertelfinale geht. Ja? Also ich glaube, wenn man im Achtelfinale wirklich gegen einen der Großen spielt, dann kann man auch scheitern, keine Frage. Aber ich finde, Toni Kroos ist ein überragender Spieler. Ja? Der hat, glaube ich, viel Spielintelligenz. Ja? hat sie noch nicht ganz entfalten können, muss man natürlich auch sagen, aktuell. Der hat noch viel Luft nach oben. Das Gleiche gilt auch für Ilkay Gündogan. Der bei Manchester City eine überragende Saison gespielt hat. Ich meine, klar, da war der Spieler ein bisschen weiter vorne, da hat er auch ganz andere Mitspieler, aber Spielintelligenz hat er auch. Und ja, ich meine, Joachim Löw hat den großen Vorteil, er kann auf dieser Position variieren. Ja. Er könnte immer noch Joshua Kimmich in die Mitte ziehen, er hat Leon Goretzka, wenn der fit ist, sensationeller Box-to-Box-Spieler, der kann auch Tempo machen mit dem Ball. Also ums zentrale Mittelfeld mache ich mir da keine Sorgen. Ja.
Ein anderer User sagte nach der Niederlage gegen Frankreich: Man muss schon sagen, dass fußballerisch mittlerweile Welten zwischen Frankreich und Deutschland liegen. Fußballer gegen Ballschieber. Und einen gescheiten Strafraumstürmer haben wir seit Klose nicht mehr.
Letzteres unterschreibe ich sofort, ja. Das ist echt bedauerlich, dass wir da keinen klassischen Mittelstürmer mehr haben, ja, wenn man sich anschaut, bei anderen Mannschaften, ja, allein jetzt bei Portugal, ja, André Silva, der Topstürmer der Eintracht, sitzt dort nur auf der Bank, ja, ich glaube, wir Deutschen würden uns die Finger danach lecken, so einen Spieler in unseren Trikots zu sehen, ja, aber dass man gegen Frankreich verloren hat, lag, glaube ich, einfach an dem fehlenden Mut, ja. Nichtsdestotrotz kann man sagen, und da kommen wir wieder zu deiner Eingangsfrage und zu dem User-Statement. Es liegen nicht Welten dazwischen, aber ich glaube schon noch eine Klasse. Ja.
Und dann hat ein User noch nach dem Sieg gegen Portugal geschrieben. Und siehe da, er hat nicht umgestellt. Der Erfolg der Mannschaft gibt Löw zumindest in diesem Spiel recht. Kritiker von Löw werden sich heute ärgern.
Definitiv, definitiv. Ich gehörte auch zu denjenigen, die am Samstagmorgen noch gefordert haben, Löw muss über seinen Schatten springen, Löw muss auch personelle Veränderungen vornehmen. Aber Joachim Löw ist Joachim Löw und man kann ihn nicht verändern. Ja? Und er wird sich auch nicht verändern. Erst recht nicht bei seinem großen Turnier. Und ja, man muss wirklich seinen Hut vor ihm ziehen. Er hat die Mannschaft super eingestellt. Ja? Ja, von daher, er hat recht behalten. Und da müssen auch wir Journalisten oder alle anderen Kritiker mal sagen, okay, da hat er recht gehabt und das müssen wir anerkennen.
Dann hast du es auch schon geschafft mit unserer Nachgehört-Runde. Ich glaube, es war gar nicht so schlimm.
Ja, das stimmt.
Und dann müssen wir leider auch noch zu einem Thema kommen, um das wir momentan einfach nicht drum rumkommen, auch bei der EM nicht, und das ist Corona. Mhm, denn ein weiterer Kritikpunkt ist ja, dass eine EM in Pandemiezeiten überhaupt stattfindet und auch, dass Zuschauer in den Rängen sitzen. In München sind es ja 16.000, das hast du vorhin ja schon 14.000.
Genau.
In München sind es ja 14.000.
Ja, wenn man alles mit Polizei und so darum rechnet, dann sind es 16.000. Genau.
14.000, so hast du vorhin ja schon gesagt. Dann sollen ja aber auch beim Finale im Wembley-Stadion 40.000 Zuschauer sein, obwohl in Großbritannien ja die Delta-Variante momentan wirklich umgreift. Wie siehst du das denn? War diese EM in Corona-Zeiten überhaupt eine gute Idee?
Ach, das ist eine richtig schwere Frage, ja. Ich war da auch sehr lange hin und her gerissen. Es gab Phasen, wo ich mir dachte, um Gottes Willen, das darfst du niemals machen, ja. Mhm. Vielleicht in 2, 3 Ländern, wo man wirklich weiß, okay, man hat dort die Pandemie einigermaßen im Griff, ja. Aktuell, die ersten Tage, die sahen ja so aus, als wenn es eigentlich weitestgehend in den meisten Ländern funktioniert, ja. Natürlich die Bilder, die man aus Ungarn gesehen hat, die haben mir auch nicht gefallen, ja. Also da, finde ich, ist man, glaube ich, übers Ziel hinausgeschossen. Die 14.000, die jetzt nach München gekommen sind, ich war extra auch in den Stunden davor, habe ich mir die An- und Abreise angeschaut, und das hat sehr gut funktioniert. Da hatte man viel Platz und so weiter. Im Stadion saßen die Zuschauer auch sehr weit auseinander, was natürlich sehr unglücklich war, dass viele ihre Masken nicht auf hatten. Das war natürlich sehr, sehr bedauerlich, obwohl auch dort Ordner rumgelaufen sind und haben immer so Schilder hochgehalten mit Masken drauf, haben sich leider nicht die Leute dran gehalten. Ja, es ist immer noch eine sehr, sehr schwere Frage. Und ich glaube, es ist auch gut, dass jetzt diskutiert wird, ob man überhaupt das Finale in London stattfinden lässt oder ob man es an anderer Stelle stattfinden lässt. Wenn man es dann natürlich dann nach Budapest gäbe, weiß ich nicht, ob das dann nicht die clevere Variante wäre. Ich glaube, wir alle machen uns Sorgen um die Delta-Variante. Ich glaube, wir alle wissen, dass die Pandemie noch längst nicht vorbei ist. Ja, selbst wenn viele von uns jetzt sogar schon auch durchgeimpft sind, muss man, glaube ich, weiterhin sehr, sehr, sehr vorsichtig mit der Pandemie umgehen. Man muss weiter alle Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Ja, von daher, ich glaube, man kann es noch nicht abschließend sagen, wie es letztlich im Endeffekt sein wird. Klar, diese EM, sie wird immer mit Corona verbunden sein. Sie leidet natürlich auch unter Corona. Aber ob es wirklich eine richtig, richtig gute Idee war, ich glaube, das werden wir erst in ein paar Wochen sagen können.
Ja. Und es ist ja auch die erste EM, die an verschiedenen Standorten stattfindet und gerade das in Corona-Zeiten. Und es gab ja auch Streit in München, da es ja ganz lange nicht klar war, ob überhaupt in der Allianz Arena Zuschauer anwesend sein dürfen. Warum hat denn die UEFA da so drauf gepocht, dass Zuschauer dabei sein müssen beim Spiel?
Da ging es natürlich ganz klar wieder auch ums liebe Geld. Ne? Ich meine, das ist natürlich viel, viel schöner für die UEFA, wenn man Bilder zeigen kann, wo Menschen im Stadion sitzen, ja, wenn Stimmung da ist, ja, als wenn man diese trostlosen Geisterspiele hat. Und ja, da hat die UEFA schon unfassbar viel Druck aufgebaut. Ich finde, München hat aber auch gut reagiert. Sie haben sich nicht sofort eingeknickt, haben sich dann letztlich, als klar war, okay, die Pandemielage lässt es zu, dazu entschieden, auch dann 14.000 Zuschauer reinzulassen. Von daher, ja, die UEFA ist die UEFA und da sitzen die Mächtigen und die entscheiden, wie es letztendlich läuft und sie sind der Ausrichter. Ich glaube, wir Journalisten tun gut daran, das immer wieder auch zu kritisieren und Dinge zu hinterleuchten, die dort nicht gut funktionieren und die auch nicht im Sinne der Menschen sind und auch der Fußballfans letztendlich und natürlich auch der Spieler. Ja, aber noch ist es so, dass das, was die UEFA entscheidet, dann Gesetz ist.
Ja. Und dann habe ich noch eine nette Abschlussfrage für dich. Und zwar, wie ist denn deine EM-Prognose? Beziehungsweise kannst du eine abgeben?
Ist das wirklich eine nette Frage? Ja, ja, also ich habe es ja schon gesagt, ich traue den Deutschen durchaus zu, dass sie ins Halbfinale kommen. Klar, Italien begeistert momentan natürlich sehr, sehr, sehr viele. Mir gefallen die Holländer sehr gut. Die spielen wirklich einen sehr, sehr starken Offensivfußball. Ja, sind ja jetzt auch von ihrem Heiligtum, dem klassischen 4-3-3, so ein bisschen abgekommen. Frank de Boer, der Nationaltrainer, hat dort auch einen ganz klaren Plan für seine Mannschaft. Er hat auch Spieler, die sie umsetzen. Also ich glaube, die Holländer können auch durchaus ins Halbfinale kommen. Spanien kritisieren ja viele, dass sie nicht ins Rollen kommen. Ich glaube, es wird auch sehr, sehr schwer für sie. Ich glaube, die Engländer, die werden wieder ein bisschen an ihren eigenen Erwartungen scheitern. Ja, aber Titelfavorit für mich ist weiterhin Frankreich. Da hast du einfach in allen Mannschaftsteilen, hast du dort, wie gesagt, Weltklasse. Von der Bank kommt auch nochmal Weltklasse. Ja, und die Franzosen, die können eigentlich nur über ihre eigene, eventuell eigene Arroganz stolpern. Von daher für mich ist Frankreich der ganz klare Turnierfavorit weiterhin.
Gut, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann danke ich dir schon mal für die Aufnahme mit mir heute.
Ja, vielen Dank, es hat große Freude bereitet.
Und ihr, liebe Hörer, ihr könnt euch natürlich, wenn ihr euch für das Thema EM interessiert, die Artikel unserer Sportredaktion auf unseren Internetseiten durchlesen. Und wenn ihr mitdiskutieren wolltet, dann schaut doch mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wir sind vertreten auf Twitter, Instagram und Facebook. Und damit sage ich auch Danke an euch fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss!
Das war die heutige Ausgabe von Reingehört. In diesem Podcast blicken junge Journalisten gemeinsam mit erfahrenen Reportern der VRM auf aktuelle Themen und bewegende Geschichten zwischen Rhein und Taunus. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de/podcast.
Ein Angebot der VRM.